Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Tag zusammen.
Entschuldigen Sie, Miss. Meinen Sie, dass es möglich wäre, die Musik etwas leiser zu stellen? Ein paar von uns möchten sich nämlich gern unterhalten.
Sie verschmieren die Scheibe, Mr. McMurphy.
Oh, mächtiger Himmel, die macht doch mit euch Jungs, was sie will.
Jack Nicholson und Louis Fletcher in Einer flog über das Kuckucksnest. Legendäre Szene, legendärer Film. Jetzt taucht die tyrannische Krankenschwester in einer Horrorserie wieder auf und ihre Vorgeschichte wird erzählt. Unser spannendes Thema gleich hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Erinnern Sie sich noch an die sadistische Oberschwester aus dem Film Einer flog übers Kuckucksnest? Louise Fletcher spielte da 1975 in Meles Formans großartiger Romanverfilmung Mildred Ratched, die in der psychiatrischen Klinik dieses strenge Regiment führt. Und sie bekam dafür, wie auch der Film und der Regisseur und der Kollege Jack Nicholson, einen Oscar. Und nun erzählt eine Netflix-Serie unter dem Titel Ratched, eben der Nachname der Schwester, die Vorgeschichte dieser Figur ab 1947. Verkörpert diesmal von Sarah Paulson.
Darf ich fragen, was Sie in Lucia wollen?
Eine sehr persönliche Frage, finden Sie nicht auch?
Verzeihen Sie, Ma'am. Ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen.
Sie haben mich nicht in Verlegenheit gebracht. Ich sagte, die Frage ist persönlich.
Verzeihung.
Sie sollten häufiger baden. Ihre Fingernägel sind schmutzig.
Also an Gemeinheit hat sie wirklich nicht eingebüßt. Die Serie Ratched, die 8 Teile sind unter der Rubrik Horror zu finden. Und da kommt unsere Genre-Expertin Sarah Reininghaus ins Spiel. Hallo.
Hallo.
Also wovon handelt eigentlich genau diese Serie?
Also Ratched als Prequel zum Erfolgsfilm, der eben gerade auch schon genannt worden ist, zeigt die Vorgeschichte der Krankenschwester aus dem Film aus dem Jahr 75. Die Entwicklung dieser Frau zeigt die Serie dann ab dem Jahr 47 in einer kalifornischen Kleinstadt. So beginnt die Serie, wird zu dieser Zeit ein grausames Verbrechen begangen. Ein Massenmörder treibt sein Unwesen und wird in die Nervenheilanstalt der Stadt eingewiesen. Absolut gnadenlos sehen wir dann Mildred Ratched, die sich eine Stelle als Krankenschwester in eben genau dieser Nervenheilanstalt ergattern möchte. Und allmählich im Laufe der Serie wird dann immer deutlicher, warum sie eben gerade genau diesen Job haben möchte.
Also gemacht hat, wollen wir natürlich nicht spoilern und nicht verraten, gemacht hat die Serie Ryan Murphy.
Genau.
Der ist ja berühmt geworden durch American Horror Story. Dabei scheint es ja hier mehr um Gewalt eigentlich zu gehen als um direkten Horror. Also wo wartet hier eigentlich der Horror in Ratched?
Also an der Stelle würde ich natürlich sagen, dass der Horror sich immer auf mehreren Ebenen manifestieren kann. Also einerseits ist es bei Ratched natürlich so, dass bekannte Horrormotive, etwa klassische Dunkelheit, Gewitter, genutzt werden, aber eben auch das, was Sie ansprechen, also plastisch expliziter Körperhorror, worin die Serie sich im Übrigen ja auch stark von Formans Film unterscheidet. Mhm. Der Horror wird aber meines Erachtens nach über eine ganz andere Ebene noch weiter erzeugt und das ist die Psychiatrie als Setting, als Ort, an dem das Ganze sich abspielt. Also auch Asylum, die zweite Staffel von American Horror Story, hatte ja schon ihr Setting in einer Nervenheilanstalt. Und damit sind es die Diskurse, die daran anschließen, wie die der Medizin und Psychiatrie jener 40er Jahre. Mhm. Und darin liegt für mich der besondere Reiz der Serie begründet. Also wir erhalten Einblick in die gesellschaftlichen, aber auch die politischen Umstände jener Jahre. Also eine Epoche, ja, wie will man sie umschreiben, als Zeit des Moralisierens, der Verbote, der Unterdrückung von Sexualität im Allgemeinen, vor allem aber, und das ist hier in der Serie der Fall, der Homosexualität. Mhm. Und das ist ja ein Thema, das wiederum, so kann man es zurückbinden, fast alle Produktionen von Ryan Murphy durchzieht der letzten Jahre.
Und außerdem durchzieht ja seine Beiträge aus den letzten Jahren eben halt auch sein spezieller Stil. Und passt sich da Ratched an oder passt es damit rein?
Ja, der Stil von Murphy, der ist unverkennbar, auch hier wieder zu entdecken. Wir haben hervorragend durchkomponierte Bilder, großartige Kulissen und Kostüme. Hinzu gesellen sich dann Kameraeinstellungen und ein Soundtrack, bei denen man wirklich sagen muss, das Kino der 40er Jahre scheint wieder aufzuleben. Das unterscheidet sich deutlich von den Konventionen, an denen wir als heutiges Publikum gewöhnt sind, wenn wir eben keine große Expertise in Filmen dieser Zeit haben. Und in diesem Sinne könnte man sagen, dass die Serie Filmgeschichte eben auch, und das ist ein weiteres Thema der Serie, neu aufbereitet. Auf Hochglanz natürlich, wie für Murphy eben typisch.
Ja, das hört sich wirklich so an, als ob die Serie für Sie auf jeden Fall funktioniert. Wem würden Sie sie also dann empfehlen? Nur Horrorfans oder vielleicht auch nicht empfehlen oder auch jedem anderen? Mhm.
Definitiv nicht nur den Horrorfans. Geeignet nämlich ist Ratched meiner Meinung nach in jedem Fall für die Zuschauerinnen, die American Horror Story mochten, denn hieran liegt sie eindeutig näher als an dem Kuckucksnest-Vorbildfilm. Ansonsten handelt es sich meines Erachtens nach um eine Serie, die ihr Publikum wirklich gut zu unterhalten weiß. Für Filmbegeisterte aber insbesondere liegt der Mehrwert von Ratched in den Anspielungen auf Film- und Kinogeschichte.
Sarah Reininghaus über Ratched, die Vorgeschichte der Krankenschwester aus einer Flug übers Kuckucksnest. 8 Teile bei Netflix zu sehen und offensichtlich schön zu sehen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern, vielen Dank.
Und die schlechte Qualität bitte ich zu entschuldigen, dieses etwas Verzerrte, das ist der Leitung geschuldet. Das Berliner Humboldt-Forum schon jetzt imaginär betreten. Vorfertigstellung rein akustisch. Das geht dank unseres Formates Radio Ortung hier im Deutschlandfunk Kultur. Was da per App zu hören ist, das klären wir auch gleich im Gespräch. Vorher gibt es noch ein paar Fakten von mir. 644 Millionen Euro kostet das neue rekonstruierte Berliner Stadtschloss mit dem Humboldt-Forum darin. Die teuerste Kulturbaustelle in ganz Deutschland. Mitte Dezember soll nun ein erster Teil eröffnen. Bis Ende 2021 dann auch der Rest. Und ausgestellt werden da ethnologische Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Aber welche Exponate genau, das ist eben weiterhin noch nicht klar, denn darum gibt es auch seit Jahren Streit, der vor allem mit der nicht aufgearbeiteten deutschen Kolonialgeschichte zu tun hat. So, und jetzt aber zu der App, die Sie durch einen Parcours rund um das Humboldt-Forum leitet, an dessen Stationen Audiominiaturen zu hören sind. Und unser Autor Lorenz Rollhäuser hatte schon für sein Feature zu diesem Thema Stimmen gesammelt aus der langjährigen Debatte um Raubkunst, Restitution und Dekolonisierung und die jetzt eben für die App aufbereitet. Hallo Herr Rollhäuser.
Guten Tag.
Also das Humboldt-Forum ist ja, wie gesagt, noch nicht eröffnet. Warum jetzt also dieser akustische Rundgang, der ja noch gar nicht abbilden kann, wie es darin aussieht?
Das Humboldt-Forum sollte ja schon vor einem Jahr öffnen. Sollte dann, als nächsten Termin war der September 2020 genannt. Jetzt ist also eine erste Eröffnung für den Dezember geplant. Und die Öffnung der ethnologischen Sammlung, die wird dann wahrscheinlich irgendwann im Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres stattfinden. Wir haben gesagt, okay, wir fangen schon mal an. Man sieht das Schloss, man sieht das Humboldt-Forum von außen. Man kann rundherum gehen. Viele Leute haben sich das noch nie genau angeguckt, das Schloss. Und bei der Gelegenheit kann man das tun.
Und wie funktioniert jetzt diese App? Also wie entsteht sozusagen das Gefühl eines Rundgangs?
Naja, das ist ein sogenannter Audio-Walk, ein Radio-Walk. Das heißt, ich habe Kopfhörer dabei, sonst wird es schwierig. Ich lade mir die App vorher runter, da erzählen Sie gleich noch was dazu. Und werde dann geführt rund um, startend im Lustgarten an der Fontäne und dann rund um das Schloss herum mit sehr genauen Anweisungen, wo man sich aufhalten soll oder wo man entlang gehen soll, damit man sich nicht zu sehr verirrt. Wenn man sich verirrt, kann man immer noch auf sein Handy schauen und sehen, wo man ist.
Und dabei kriegt man dann eben Informationen, zum Beispiel durch Statements von Akteuren rund um das Humboldt-Forum und die ganze Debatte darum, zum Beispiel von Kunstkurator Bonaventure So Ndikung.
Es könnte das wichtigste Projekt Europas sein, wenn man die richtigen Leute an Bord hat und ein Konzept dafür hat. Das heißt, es geht sowieso gar nicht, dass Institutionen heutzutage noch von rein weißen Männern sozusagen besetzt werden in einer Gesellschaft wie in Berlin, wo einer von 3 oder 4 Leuten kommt von irgendwo anders.
Also da steckt schon diese ganz fundamentale Kritik an dem ganzen Ansatz des Humboldt-Forums drin. Lorenz Rollhäuser, Sie haben ja dieses Hörerlebnis auch nicht zufällig große Geste, weiße Welt genannt, oder?
Ja, das große Problem, was ich sehe, dass die ganze Idee, das Schloss zu bauen, dann die zweite Idee, was machen wir denn jetzt mit dem Schloss? Okay, dann tun wir da die sogenannten Weltkulturen rein. Das waren alles Ideen von weißen Männern. Die ganze Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist ein Verein hauptsächlich von weißen Männern. Und ich glaube, solange da nicht Verantwortung abgegeben wird, aus dem Apparat heraus, wird sich auch nicht wirklich was Interessantes im Humboldt-Forum tun. Ich glaube wohl, dass es Leute gibt innerhalb des Humboldt-Forums, die sehr interessiert sind an einer modernen Arbeit, aber ich glaube, dass die nicht die Möglichkeit haben werden, so zu agieren, wie sie das für richtig halten.
Das ist natürlich schon dieser ganz kritische Ansatz und man hört dann eben auch viel in dem Rundgang in dieser Richtung, bis zu der vielleicht radikalsten Forderung, die stellt nämlich die Kulturwissenschaftlerin Noah K.H.
Das Gebäude mit dem Inhalt, mit dem ganzen Prozess ist eigentlich eine Rekolonisierung, eine koloniale Geste. Und insofern ist nicht die Frage, was wir in den Inhalten darin verändern können. Das wird die große koloniale Geste als solche nicht abschaffen. Daher denke ich, das Humboldt-Forum sollte man abbauen.
Herr Roll,
und das als einen Anfangspunkt auch eines Prozesses der Dekolonisierung begreifen.
Gehen Sie
dieser
damit?
Ort wird zur See.
Hoppla, gehen Sie damit?
Das ist eine Möglichkeit. Es wurde von den AktivistInnen seit langem gefordert, ein Moratorium, was den Bau angeht und die ganze Entwicklung des Humboldt-Forums. Darauf hat sich nie irgendjemand eingelassen. Jetzt kommen solche Forderungen. Ich finde das interessant. Und ich finde, all diese Dinge sollte man überlegen.
Das wäre aber wirklich natürlich auch eine Bankrotterklärung, ne? Also da all die hunderten Millionen zu versenken.
Das wäre eine Bankrotterklärung, aber ich weiß auch nicht, wie man aus den Grundwidersprüchen dieses ganzen Projekts rauskommen will, muss ich sagen. Mhm. Es sei denn, man ist wirklich bereit zu sagen, okay, jetzt sind wir da, wo wir sind und jetzt geben wir aber wirklich Verantwortung auch an eine jüngere Generation ab, weil das Projekt wurde vor 25 Jahren entwickelt. Heute wissen wir sehr viel mehr, denken auch sehr anders über Kolonialismus. Und wenn man das alles glaubt, außen vor zu halten oder nur jetzt noch ein bisschen reinzuholen, dann, glaube ich, liegt man falsch.
Also es gibt ja auch durchaus Fans und Verteidiger der ganzen Idee. Und,
die kommen auch zu Wort.
Genau, das ist zum Beispiel Hermann Patzinger, naturgemäß, weil er ja der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist. Der will dieses teure Prestigeprojekt unbedingt haben. Hören wir auch
dieser Ort wird zur Selbstvergewisserung in einer global vernetzten Welt beitragen. Die Welt wird sich hier betrachten können und die Welt braucht solche Orte. Die Kulturen der Welt werden hier zu Teilhabern eines der vornehmsten Plätze Deutschlands.
Das sind wohlgewählte Vokabeln, ne?
Naja, ich muss zugeben, Herr Patzinger war bei einem Interview so nett, seine eigenen Sätze nochmal zu wiederholen für mich, die ich jetzt benutzt habe.
Ja, das ist wohl ja nicht falsch. Also
ich finde die sehr bedenklich und zweifelhaft, weil ich glaube nicht, dass die Welt auf Berlin schaut und sich darin spiegeln wird. Das ist so ein alter eurozentristischer, berlinzentristischer Ansatz, den ich für ziemlich verfehlt halte.
Naja, Ernst Reuter hat es auch schon gesagt.
Genau, aber das war auch eine andere Situation und da hat es politisch einen anderen Hintergrund. Oder nicht?
Kein Zweifel. Naja gut, ich meine, es geht ja darum, wir wollen ja auch nicht die ganze Diskussion jetzt sozusagen komplett rekapitulieren, aber es ist ja auch irgendwo trotzdem ein Erfolg, würde ich sagen, dass überhaupt durch das Humboldt-Forum die ganze Diskussion so entflammt ist und dass sich Deutschland jetzt tatsächlich vielleicht ernsthaft mit der Kolonisierung und der Aufarbeitung beschäftigt.
Ja, wenn man so um die Ecke denkt und die 645 Millionen mitbedenkt, dann ist das sicherlich ein Erfolg. Die Frage, ob die Zeit nicht insgesamt so sich entwickelt hat, auch das sieht man ja auch in anderen Ländern, dass die Diskussion über Kolonialismus jetzt einfach Fahrt aufgenommen hat und nicht mehr zu stoppen ist. Vielleicht hätten wir das Humboldt-Forum dafür auch nicht gebraucht. Erstmal war es bestimmt gut.
Bisschen günstiger vielleicht hätte es sein können. Ja. So, aber wenn ich mir jetzt eben doch ein Bild machen will davon, ja, und vor allen Dingen auch von Ihrer Arbeit, was muss ich wann tun, um große Geste weite Welt zu hören bzw. zu erleben?
Ab morgen ist diese App runterzuladen. Die heißt Miniatures for Mobiles. Das ist ein bisschen schwierig, das gebe ich zu. Das ist eine Plattform, die ein Berliner Soundkünstler gestaltet hat vor schon vielen Jahren und die mit GPS dann ganz gut funktioniert. Dann sollte man sich große Geste weiße Welt herunterladen, synchronisieren, dann hat man es schon auf dem Handy und ist nicht ganz so von der Datengeschwindigkeit in der Übertragung dort abhängig. Mhm. Und dann kann man da hingehen und dann drückt man auf Play und dann geht es los.
Also nach Berlin muss man aber schon gehen, ja?
Nach Berlin muss man schon gehen.
Gut, dann große Geste weiße Welt ist eben dieser akustische Rundgang per App von Deutschlandfunk Kultur, ein Projekt von Feature-Autor Lorenz Rollhäuser. Ich bedanke mich an dieser Stelle.
Gern.
Und wenn Sie jetzt eben möchten, dann können Sie außerdem noch das Feature hören, das heißt Haus der Weißen Herren, auf der Webseite hörspiel-und-feature.de, in der DLF-Audiothek und auch als Podcast abrufbar. Und die Info zu dem Radio Walk, den es auch noch geben wird in der kommenden Woche und zu allen anderen verwandten Themen finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
US-Präsident Trump hat eine Sperre der beiden chinesischen Social-Media-Apps TikTok und WeChat angekündigt. Ab Übermorgen soll der Download in den USA nicht mehr möglich sein, heißt es aus dem Weißen Haus. Trump sieht Sicherheits- und Datenschutzprobleme bei der vor allem von Jugendlichen genutzten TikTok-App und hat wiederholt mit einem Verbot in den USA gedroht, sollte das Unternehmen für seine Arbeit in den Vereinigten Staaten nicht an eine US-Firma verkauft werden. Es ist zwar noch 4 Tage hin bis zur virtuellen Verleihung der Emmy Awards 2020, aber es sei schon jetzt darauf hingewiesen, eine deutsche Miniserie ist beim renommiertesten Fernsehpreis der USA für 8 Auszeichnungen nominiert, inklusive der Schauspielerin Shira Haas. Katharina Wilhelm.
Die Serie Unorthodox, die auf Netflix läuft, hat Chancen 8-mal insgesamt auf einen Emmy. Die Serie dreht sich ja um die junge Frau Esther, die in New York lebt, in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde und die aus diesen Kreisen flieht und dann nach Berlin geht. Die Serie hat unheimlich gute Kritiken bekommen und auch die Hauptdarstellerin hat unter anderem die Chance auf einen Emmy.
Fast ein Vierteljahrhundert hat er die Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand auf die Freilichtbühne in Bad Segeberg gebracht. Nun ist Regisseur Norbert Schulze Junior im Alter von 78 Jahren gestorben. Neben den Abenteuern von Karl May setzte Schulze auch Fernsehserien in Szene. Dazu gehören, vielleicht erinnert sich mancher noch, an Erkennen Sie die Melodie, außerdem Rote Rosen und Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Nach Angaben aus Bad Segeberg starb Norbert Schulze Junior bereits am 10. September in Hamburg. 8 Romane hat der US-Amerikaner Winston Groom geschrieben, Forrest Gump im Jahr 1986. Der Schöpfer des autistischen Helden, den Tom Hanks weltberühmt machte, ist nun mit 77 Jahren in Alabama gestorben. Groom hatte sich auch als Sachbuchautor vor allem mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Zum 30. Mal sind an der Harvard-Universität in den Vereinigten Staaten die IG-Nobelpreise verliehen worden. Auch in diesem Jahr war für die Auszeichnung ausschlaggebend, wie sehr über tatsächlich durchgeführte wissenschaftliche Studien gelacht und gleichzeitig zum Nachdenken angeregt werden kann. In der Kategorie Medizin gewann die Entdeckung der Misophonie, also die Abneigung gegen Schmatz- und Essgeräusche, die Stressfaktoren aufrufen. Das gab der Sprecher des IG-Nobelpreises bei der virtuellen Gala bekannt.
The Medicine Prize for diagnosing a long unrecognized medical condition, misophonia, the distress at hearing other people make chewing sounds.
In der Kategorie Wirtschaft wurde das Untersuchungsergebnis ausgezeichnet, dass sich in Ländern mit großer Kluft zwischen Arm und Reich die Menschen besonders oft auf den Mund küssen.
Kino anders denken, das ist in Corona-Zeiten offensichtlich notwendig. Und genau das macht die Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm, die für morgen den Let's Doc, einen Dokumentarfilmtag, ausgerufen hat. Und zwar den ersten bundesweiten. Der Berufsverband AG Doc selbst wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Aber nach Jubiläumsfeiern ist eben dieses Jahr niemandem so recht zumute. Also wie sieht dieser Dokumentarfilmtag aus? An mehr als 100 Orten werden Filme gezeigt, in Kinos, aber auch an Hauswänden, in Scheunen oder sogar in einem Radstadion. Und Näheres will ich jetzt von der AG Doc Co-Vorsitzenden Susanne Binninger erfahren. Hallo.
Guten Tag.
Ja, Frau Binninger, wie kamst du zu dieser Idee bundesweiter Dokumentarfilmtag?
Die Idee zu Let's Doc haben wir schon letztes Jahr sozusagen geboren. Also das Ganze ist schon vor Corona entworfen worden. Was wir wollten und auch immer noch wollen, ist den Dokumentarfilm, unser Genre, ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Wir wollen, dass Dokumentarfilm sichtbarer gemacht wird und wir wollen zeigen, was unser wunderbares Genre alles kann. Mhm. Und dazu haben wir diesen Tag ins Leben gerufen, der quasi ein partizipativer Tag ist. Also wir haben dazu aufgerufen, an diesem Tag, egal wo, in Kinos, aber auch in anderen Orten, Dokumentarfilme zu zeigen, Leute dazu einzuladen, Events zu gestalten.
Also auch privat, ja?
Also auch privat. Es gibt auch Events. Wir haben ein Wohnzimmer-Event. Wir haben Menschen, die ihre Scheunen öffnen und dort Filme zeigen. Wir haben eine Initiative, die den Ebertplatz in Köln bespielt. Das heißt, das ist ein ganz breites, das ist quasi eine, Let's Doc ist für uns eine Plattform, auf der ganz verschiedene Initiativen aufsetzen können und Filme zeigen. können. Und das sind Kinos, aber eben auch nicht nur Kinos.
Das heißt, Sie wissen auch gar nicht, in welchem Umfang das am Ende sich abspielen wird, oder doch?
Doch, das wissen wir schon, also weil wir haben eine Webseite, auf der man www.letsdoc.de, da kann man alle Filme und Initiativen finden. Aber dennoch haben wir das Ganze so breit und offen wie möglich gestaltet. Das heißt, es gibt auch Online-Veranstaltungen und es gibt jetzt auch zum Beispiel Dreisat. Der Kultursender Dreisat hat jetzt einen Mediathekenschwerpunkt mit Dokumentarfilmen kurzfristig aufgesetzt. Mhm. Das heißt, wir wollen möglichst viele Menschen haben, die nicht nur Filme sehen, sondern auch dazu beitragen, dieses Programm zu gestalten.
Sie haben ja gesagt, die Idee ist eigentlich schon älter als Corona, aber hat sich durch Corona jetzt in der Konzeption was verändert?
Wir hatten Schwierigkeiten, uns überhaupt dazu entscheiden, ob wir diesen Tag jetzt durchführen können oder nicht, weil wir natürlich vor allem auch auf Kinos setzen und Kino für uns ein ganz wichtiger Ort ist. Also Dokumentarfilm braucht Kino und die Kinos, wir wünschen uns Kinos, die Dokumentarfilme zeigen. Und die Corona-Krise hat natürlich dieses Vorhaben mit großen Fragezeichen versehen. Hm. Werden wir das so durchführen können? Werden die Kinos aufmachen können? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Wir haben uns vor knapp drei Monaten dann dazu entschieden, es wirklich zu machen, auch als Zeichen der Solidarität mit dieser Branche, die wirklich schwer gebeutelt ist. Mhm. Also den Kinos geht es nicht gut. Und wir verstehen das als Zeichen von Solidarität und Unterstützung. Wir haben ja auch Förderer dafür gewinnen können. Wir haben also sehr viele Landesförderungen dazu animieren können, dass sie genau diesen Teil der Kampagne, nämlich Dokumentarfilme im Kino zu zeigen, mit Geld unterstützen. Mhm. Und wir geben das Geld weiter an die Kinos, die dann zum Beispiel Gäste dazu einladen können, also kleine Events im Kino gestalten können.
Klar, also die Kinos brauchen Unterstützung, aber eigentlich brauchen ja auch Dokumentarfilmer sowieso immer Unterstützung. Wie ist denn die Situation von denen zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise?
Nun ja, unsere Situation war schon immer schwierig und sie ist nicht besser geworden durch Corona. Natürlich gibt es Produktionsausfälle, es gibt Verschiebungen. Wir wissen immer noch nicht, wie groß der wirtschaftliche Schaden sein wird. Wir sind ja als Dokumentarfilmerinnen gewohnt, mit sich ändernden Realitäten umzugehen. Aber es gibt nicht alle Stoffe lassen sich verschieben ins nächste Jahr. Mhm. Das heißt, auch die Dokumentarfilmer sind natürlich getroffen. Wir haben sehr viele Solo-Selbstständige unter uns, die nicht wissen, wovon sie leben sollen. Die Corona-Krise hat da quasi nur noch mal den Augenmerk darauf gelenkt, dass die Situation für uns relativ prekär ist.
Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Andererseits muss man ja auch wahrscheinlich immer wieder neu bewerten, was heißt es eigentlich, Dokumentarfilmer zu sein oder Filmerin? Denn wenn man sich ansteht, schaut, wie viel dokumentiert wird heute, ja, also wo überall das Handy drauf gehalten wird, was dann auch tatsächlich von diesen Handyvideos wiederum Verarbeitung erfährt in Filmen, im Fernsehen, sogar in Musikvideos, jede Menge. Also gehen Sie da mit sozusagen, also definieren Sie die Rolle von Dokumentarfilmerinnen immer neu?
Wir haben, also wir definieren sie nicht immer neu. Also für uns ist Dokumentarfilm beginnt dort, wo es ein schöpferischer Umgang mit Realität ist. Wo es auch sowas gibt wie eine Haltung, wie eine Meinung dazu, wie wo man in die Tiefe geht, wo man analysiert, Kontext herstellt. Und das ist natürlich alles andere als ein Handy draufhalten. Mhm. Insofern ist Dokumentarfilm viel mehr als pure Berichterstattung. Für uns ist das quasi eine Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen und auch ein Beitrag zu gesellschaftlichen Prozessen, weil Dokumentarfilme alles können, was Spielfilme auch können. Sie können anrühren, sie können zur Identifikation einladen, sie können aber auch aufklären, Missstände aufklären, sie können investigativ tätig sein, aber sie können auch, und das ist eine besondere Qualität von Dokumentarfilm, sozusagen ins Offene hinein agieren. Das heißt, sie können Problemfelder aufzeigen, ohne sofort Antworten zu liefern. Das heißt, wir wollen eigentlich Denk- und Diskussionsräume aufmachen. Und das ist unser Beitrag auch zu einer offenen, demokratischen Gesellschaft.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Beitrag. Morgen ist der erste bundesweite Let's Doc, der Dokumentarfilmtag, organisiert von der AG Doc. Und das waren Hintergründe von der Co-Vorsitzenden Susanne Binninger. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Und weitere Infos gibt es, wie gesagt, unter letsdoc.de.
Fundstück.
Fußballfans sind überall, auch in der Kunstwelt. Wenn möglich, steht der italienische Klangkünstler Davide Tidoni sogar in der Kurve, zusammen mit den Ultras der Gruppierung Brescia 1911. Seit bald 20 Jahren thematisiert Tidoni fußballerische Aspekte in seiner Arbeit. Zum Beispiel hat er untersucht, welchen Einfluss die Akustik von Stadien auf die Kollektividentität der Fans hat. 2018 nahm Tidoni das Singen in der Kurve unter die Lupe. Oft beruht es auf Aneignungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Volkslieder, Reklame, Disney, Disco oder Giuseppe Verdis Oper Aida. Tidoni hat die Gesänge seiner Kumpel aufgenommen und den Originalen gegenübergestellt.
So schön können sich Fußballgesänge anhören. David Tidoni, Magico Brescia Alle, ein Fundstück von Paul Paulu. Über San Sebastian im Baskenland ziehen meistens feuchte Atlantikwolken, auch im Sommer. Aber das Wetter ist so das geringste Problem beim berühmten Filmfestival in diesem Jahr. Es sind die Corona-Auflagen, unter denen Veranstalter, Besucher und Filmstars leiden. Immerhin haben Johnny Depp, Matt Dillon und Viggo Mortensen zugesagt. Und weil Cannes ausgefallen ist, gewinnt das einwöchige Festival sogar an Bedeutung. Marc Dugge ist für uns in San Sebastian und er beginnt mit dem Eröffnungsfilm.
I had to accompany my wife to the San Sebastian Film Festival. She did the press for them.
Einen passenderen Auftaktfilm hätten sich die Filmfestspiele nicht wünschen können. Rifkin's Festival von Woody Allen spielt auf dem Festival von San Sebastian. Dort wurde die Komödie im vergangenen Jahr gedreht, als das Coronavirus noch weit weg war. Der Film wird heute ohne Woody Allen gezeigt. Er bleibt mit seinen 84 Jahren lieber zu Hause. Schließlich gilt Spanien mit seinen hohen Corona-Fallzahlen derzeit als Risikogebiet. Gut möglich, dass auch andere Eingeladene doch noch zu Hause bleiben. Gern werden sie es bestimmt nicht tun. Das Festival von San Sebastian hat nicht die Bedeutung von Berlin, von Cannes oder Venedig. Aber verstecken muss es sich auch nicht. Seit 1953 lockt es Filmfans mit spätsommerlicher Wärme, traumhaftem Essen und einer familiären, entspannten Atmosphäre an. Daher kommen die Stars auch gern. Man sieht sie hier weniger hinter getönten Limousinenscheiben als vielmehr auf der Straße. Etwa wenn sie an der Concha spazieren gehen, der berühmten Muschelbucht. In diesem Jahr dürften sie das Glück haben, hinter der Maske unerkannt zu bleiben. Wir haben viele Monate dafür gekämpft, dass das Festival Wirklichkeit wird, sagt Direktor José Luis Rebordinos im baskischen Fernsehen. Er leitet das Festival seit 10 Jahren, hat es durch schwierige Zeiten geführt. Aber die Organisation in diesem Jahr war schon eine besondere Herausforderung. Vielleicht sollte ich das jetzt nicht sagen, aber normalerweise gehöre ich zu denen, die den ersten Festivaltag kaum erwarten können. In diesem Jahr sind wir alle müde. Wir stehen unter einem gewaltigen Druck. Aber gut, wir werden jetzt alle Kraft ins Festival setzen. Es muss klappen. Das Filmfest findet unter strengsten Hygieneregeln statt. Fans müssen dem roten Teppich fernbleiben. Cocktailempfänge und Partys sind gestrichen. Während der Vorführungen herrscht Maskenpflicht. Die Kinosäle dürfen außerdem nur halb gefüllt sein. Das Corona-Jahr 2020 ist ein hartes Jahr für die Filmbranche. Zwar haben so viele ferngesehen wie schon lange nicht mehr und reihenweise Serien angeschaut. Der Aktienkurs von Netflix hat sich etwa innerhalb eines Jahres zeitweise verdoppelt. Wegen der Epidemie wurden allerdings auch weniger Filme gedreht und Festivals abgesagt, darunter auch die Filmfestspiele von Cannes. José Luis Rebordinos. Festivals sind wichtig, um Filme zu bewerben. Die Verleihe müssen sich trauen, ihre Filme zu zeigen. Denn wenn sie zu lange warten, werden sie viel weniger Kinos vorfinden, als das jetzt noch der Fall ist. 16 Filme, die in Cannes vorgestellt werden sollten, werden nun in San Sebastian präsentiert. Unter anderem Summer of 85 von François Ozon. Eine Coming-of-Age-Geschichte, die sich um zwei Teenager dreht, die ihre Liebe entdecken. Besonders die HBO-Serie Patria dürfte aber für Gesprächsstoff sorgen. Sie erzählt die Geschichte zweier verfeindeter Familien in der Zeit des ETA-Terrorismus im Baskenland. Davon, wie leicht es ist zu hassen und wie schwer, sich zu versöhnen. Die Serie wird in einer Spezialvorführung über 8 Stunden hinweg gezeigt, wenn auch mit 90 Minuten Pause. Wegen der langen Dauer ist die dicke FFP2-Atemschutzmaske für die Zuschauer Pflicht. San Sebastian verspricht auch in diesem Jahr Filmgenuss. Allerdings unter erschwerten Bedingungen.
Also spannenden Filmstoff gibt's weiter, aber wir alle müssen auch wieder ins Kino gehen, damit es nicht irgendwann ausstirbt.